Hauptsache, ihr habt Spaß. Das sage ich jetzt nicht den Kindern für den Kindergottesdienst. Das ist der Slogan, mit dem Mediamarkt vor einiger Zeit geworben hat. Hauptsache, ihr habt Spaß. Ich glaube, dieser Slogan sagt sehr viel über die Zeit aus, in der wir leben, über die Gesellschaft, in der wir leben, darüber, was uns wichtig ist. Es ist uns heute sehr, sehr wichtig, Spaß zu haben bei dem, was wir tun. Wir wollen, dass sich das gut anfühlt, was wir gerade machen. Und dieser Punkt, dieses Gefühlsbetonte in allen Bereichen unseres Lebens kann ja manchmal sogar dazu führen, dass wir, wenn wir eine Sache tun, ohne dabei aber ein positives Gefühl zu haben, wir denken, das ist nicht ganz authentisch, wenn wir es trotzdem tun. Wenn wir in einer Zeit leben, in der das Wohlbefinden sehr, sehr wichtig ist, in der der Spaß sehr, sehr wichtig ist, da kannst du mit Pflichtbewusstsein nicht wirklich punkten, oder? Also ich glaube, die Worte, die Pflicht ruft, werden die wenigsten Herzen erwärmen, dass wir sagen, ach wunderbar, endlich wieder die Pflicht ruft. Die Bibel spricht aber über Pflicht, über pflichtbewusstes Dienen. Und genau das ist mein Thema heute Morgen. Ein Thema, was vielleicht in dieser Klarheit sogar den einen oder anderen überrascht. Mein Predigtthema lautet Pflichtbewusst Dienen, eine Haltungsfrage. Der Predigttext, über den ich heute sprechen möchte, kommt aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 17, die Verse 7 bis 10. Pastor Daniel Siebens hat bereits darauf hingewiesen, dass wir eine vierwöchige Reihe einschieben. Das heißt, wir alle, die wir gerade in unseren eigenen Predigtreihen drinstecken, unterbrechen jetzt mal für vier Wochen, um wirklich massiv über das Thema Dienst zu sprechen. Wir werden über ganz verschiedene Aspekte des Dienstes sprechen. Heinrich wird nächste Woche über Jesus als Vorbild des Dieners sprechen. Danach wird der Jonathan Görzen über die verschiedenen Gaben und wie das in der Gemeinde läuft mit dem Dienen sprechen. Am Ende wird Daniel Siebens über den Lohn des Dienstes sprechen. Ich spreche heute über die Haltung des Dieners, weil das so die Grundvoraussetzung für jeden Dienst ist. Und da sagt uns der Text einiges drüber. Lukas 17, die Verse 7 bis 10. Ich lese den Text einmal am Stück vor. Das ist etwas, was Jesus jetzt seinen Jüngern sagt. Angenommen, einer von euch hat einen Knecht, der ihn den Acker bestellt oder das Vieh hütet. Wenn dieser Knecht vom Feld heimkommt, wird dann sein Herr etwa als erstes zu ihm sagen, komm und setz dich zu Tisch. Wird er nicht vielmehr sagen, mach mir das Abendessen, binde dir einen Schurz um und bediene mich. Wenn ich mit Essen und Trinken fertig bin, kannst auch du essen und trinken. Oder bedankt er sich hinterher bei dem Knecht dafür, dass dieser getan hat, was ihm aufgetragen war? Wenn ihr also alles getan habt, was euch aufgetragen war, dann sollt auch ihr sagen, wir sind Diener, weiter nichts. Wir haben nur unsere Pflicht getan. Ein ziemlich herausfordernder Text, ein Text, der uns vielleicht auch gar nicht so bekannt ist. Es ist einer der unbekannteren Texte in der Bibel. Es ist ja eigentlich ein Gleichnis, was Jesus hier erzählt. Ein relativ kurzes Gleichnis, ein Gleichnis, das unser Selbstverständnis und unser Dienstverständnis einmal gründlich hinterfragen möchte und vielleicht sogar radikal auf den Kopf stellt. Um die ganze Tragweite etwas mehr zu erfassen, ist es mir wichtig, einmal auf den Zusammenhang einzugehen. In welchem großen Zusammenhang steht dieser Bibeltext, den wir uns heute anschauen? Wir müssen wissen, ab Lukas 9 ist Jesus unterwegs nach Jerusalem. Ich habe euch da einige Verse mitgebracht, da heißt es in Lukas 9, 51, es begab sich aber, als die Zeit erfüllt war, dass er hinweggenommen werden sollte, da wandte er sein Angesicht, stracks nach Jerusalem zu wandern. Dann sehen wir Lukas 13, Jesus ist immer noch unterwegs und lehrend durchzog er nacheinander Städte und Dörfer und reiste nach Jerusalem. Dann in Kapitel 18, da sehen wir, er nahm aber die 12 zu sich und sprach zu ihnen, siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Und dann in Kapitel 19 sehen wir, er fügte noch ein Gleichnis hinzu, weil er nahe bei Jerusalem war. Ihr Lieben, was sollte in Jerusalem mit Jesus passieren? Er sollte gekreuzigt werden in Jerusalem. Das heißt, das hier ist die letzte Reise Jesu. Das Lamm ist hier unterwegs zur Schlachtbank, kann man auch sagen. Und der Arzt und Historiker Dr. Lukas schildert uns in seinem Evangelium in ganzen 10 Kapiteln diese letzte Reise Jesu. Das haben wir in keinem anderen der Evangelien. Das heißt, nur Lukas nimmt sich diese Zeit, um 10 Kapitel lang Jesu letzte Reise nach Jerusalem zu beschreiben. Ja, wie fühlt man sich, wenn man unterwegs ist zur Schlachtbank? Für die Jünger, die mit Jesus mitgehen, ist es das letzte Semester in der dreijährigen Jüngerschaftsschule bei Jesus. Und ich habe den Eindruck, wenn ich diese 10 Kapitel lese, dass Jesus in diesen 10 Kapiteln gar nicht mehr so viel Schwerpunkt darauf legt, Wunder zu tun. Jesus legt den Fokus auf die Lehre und er möchte dieses letzte Semester nochmal nutzen, um den Jüngern wirklich deutlich zu machen, worum geht es in der Nachfolge? Was ist mir wichtig, wenn ihr mir nachfolgen wollt? Was will ich euch noch mitgeben vor meinem Tod? Und wir sehen in Lukas Kapitel 10, da spricht Jesus über die Priorität in der Nachfolge. Martha und Maria, die Geschichte, die einige von uns kennen. Da geht es um die Priorität, die Maria richtig erkannt hat. In Kapitel 11 bringt er seinen Jüngern das Beten bei. Herr, lehre uns beten. Und er nimmt sich die Zeit, um den Jüngern das Beten beizubringen. In Kapitel 14 spricht Jesus über die Kosten der Nachfolge. Wer mir nachfolgen will, und der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Und wenn du nicht deine liebsten Menschen in deinem Leben weniger liebst als mich, kannst du nicht mein Jünger sein. Also ziemlich, ziemlich radikale Worte. In Lukas 16 spricht Jesus dann darüber Treue im Kleinen. Und jetzt sind wir in Lukas 17 und hier spricht er über die Haltung eines Dieners. Was für eine Diensthaltung sollte ein Nachfolger Jesu mitbringen? Und da sind wir auch voll bei uns im 21. Jahrhundert. Welche Haltung sollten wir mitbringen, wenn wir Jesus dienen wollen? Wie sieht eine Diensthaltung aus, die Jesus gefällt? Jesus sagt, er beginnt den Text mit den Worten, angenommen, einer von euch hat einen Knecht. Ich kann mir gut vorstellen, die Jünger dachten sich in dem Moment, das ist eine gute Idee, einen Knecht zu haben. Also diejenigen von uns, die das Neue Testament schon mal gelesen haben oder gerade die Evangelien, ihr werdet festgestellt haben, die Jünger Jesu hatten ein ausgeprägtes Streben nach Macht und Anerkennung. Die haben sich untereinander gestritten, wer unter ihnen der Größte sei. Das kam immer wieder vor, nicht nur einmal. Und diesen Jüngern sagt Jesus, angenommen, einer von euch hat einen Knecht. Ich kann mir vorstellen, Petrus reibt sich die Hände und denkt sich, nicht mehr fischen fahren, sondern fischen lassen. Hört sich gut an. Johannes denkt sich, nicht mehr Netze flicken, sondern flicken lassen. Jakobus, der Bruder, denkt sich, nicht mehr Boote säubern, sondern säubern lassen. Das wäre schon gut. Ich möchte dir mal die Frage stellen, wäre es nicht gut, so jemanden zu haben, vielleicht bei dir im Haushalt, der alles tut, was du sagst. Nicht mehr essen, kochen, sondern kochen lassen. Nicht mehr die Wohnung säubern, sondern säubern lassen. Du sagst nur etwas und er tut es. Als Teenager bin ich so mit meinem kleinen Bruder, mit dem Frank, umgegangen. Er ist jetzt nicht mehr so klein. Und ich habe gesagt, Frank, hol mir bitte das von unten. Und der musste laufen, hat es mir geholt. Und dann irgendwann war ich so, ich wollte ihn dabei noch motivieren und habe ihm ein Zeitlimit gesetzt. Frank, du hast 30 Sekunden, dann ist die Sache hier bei mir. Und der rannte durchs Haus und holte mir die Sachen. Jesus sagt, angenommen, einer von euch hat einen Knecht. Jetzt müssen wir wissen, hier steht im Griechischen der Begriff Doulos. Das heißt, Jesus, das bedeutet Sklave eigentlich. Jesus sagt, angenommen, einer von euch hat einen Sklaven. Ich möchte klarstellen, mit dieser Aussage befürwortet Jesus nicht die Sklaverei. Die Bibel, das Alte und das Neue Testament macht deutlich immer wieder, dass Gott gegen Ausbeutung und Unterdrückung von Menschen ist. Jesus möchte hier, das müssen wir einfach wissen, keine Bewertung der Sklaverei abgeben. Das ist nicht sein Punkt. Er wendet einfach einen damaligen Sachverhalt, der in der Gesellschaft gang und gäbe war, auf seine Jünger an. Zur Zeit des Neuen Testaments gab es sehr viele Sklaven. Es gab sehr viele Sklaven. Einen Sklaven zu haben, war ja eigentlich sogar damals ein Statussymbol. Ein Sklave hatte keine Persönlichkeitsrechte, keine. Ja, der Besitzer konnte über seinen Sklaven und über seine Arbeitskraft frei verfügen. Die gesamte Landwirtschaft, das müssen wir einfach wissen, zur neutestamentlichen Zeit, vor allem im römischen Bereich, war von Sklaven betrieben. Sklaven waren nicht nur auf dem Feld, Sklaven waren damals auch zum Teil als Verwalter tätig. Teilweise waren Sklaven hochgebildet, also im römischen Reich gab es Sklaven, die Ärzte waren und Finanzverwalter. Aber ein Sklave war in der damaligen Zeit nichts Außergewöhnliches. Und Jesus greift diesen Sachverhalt auf. Und hier spricht Jesus auch von einem Sklaven, von einem Knecht. In Jesu Beispiel geht es hier aber um einen Knecht, der in der Landwirtschaft tätig ist. Denn es heißt, angenommen, einer von euch hat einen Knecht, der ihm den Acker bestellt oder das Vieh hütet. Und jetzt stellt Jesus die Frage, schaut mal, wie läuft das eigentlich ab, wenn ein Sklave, wenn ein Knecht von der Arbeit nach Hause kommt? Und Jesus schildert hier 2 Szenarien. Das erste Szenario ist ziemlich unwahrscheinlich. Das zweite Szenario ist eigentlich so das gängige Szenario. Kommen wir zum ersten. Jesus sagt, wenn dieser Knecht vom Feld heimkommt, wird dann sein Herr etwa als erstes zu ihm sagen, komm und setz dich zu Tisch. Also das Essen ist demnach schon fertig. Und die Antwort ist eigentlich klar, nein, nein, das wird nicht passieren. Das ist völlig undenkbar, dass der Herr seinem Sklaven den Tisch deckt. Das wird nicht passieren. Übrigens, ich denke, das wäre auch heute relativ unwahrscheinlich. Die Queen von England, die wird doch nie irgendwann morgens ihren Butler wecken und sagen, ich habe das Frühstück für dich vorbereitet. Das läuft andersrum, deswegen hat sie den Butler. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der US-Präsident Donald Trump für seine Mitarbeiter im Weißen Haus auch schon mal das Abendessen macht. Dafür hat er sie, das sind seine Bediensteten, sie machen das Essen für ihn. Er muss mit dem Finger schnipsen, dann ist es da. Ich glaube auch, dass kein Geschäftsführer zu seiner Sekretärin kommt und fragt, wollen Sie lieber einen Kaffee oder einen Tee, was kann ich Ihnen heute anbieten? Das läuft umgekehrt, auch in der heutigen Zeit, viel krasser in der damaligen Zeit, wo die Menschen, die Sklaven noch nicht mal Persönlichkeitsrechte hatten. Und deswegen ist die Antwort hier klar, nein, Jesus, nein, das macht kein Herr. Und damit kommt Jesus dann in Vers 8 zu dem wahrscheinlicheren Szenario. Vers 8, wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, mach mir das Abendessen, binde dir einen Schurz um und bediene mich. Wenn ich mit Essen und Trinken fertig bin, kannst auch du essen und trinken. Genau so läuft das. Genau so läuft das. Wenn der Knecht von der Feldarbeit nach Hause kommt, steht erstmal die Hausarbeit an. Und die Hausarbeit, das müssen wir jetzt auch wissen, das ist eine Hausnummer gewesen damals. Weil damals in Israel gab es immer am Abend die Hauptmahlzeit. Ja, das ist auch heute so bei einigen Familien. Ich glaube, Familien handhaben das unterschiedlich. Aber damals war es so, die Hauptmahlzeit findet am Abend statt. Es gab keine Gefrierschränke. Das heißt, der konnte nicht mal gerade, ich sag mal, eine Tiefkühlpizza seinem Herrn vorstellen. Der musste dann nach der Feldarbeit bei Null anfangen. Gemüse musste gewaschen werden. Feuer musste angemacht werden, wenn er Brot backen will. Ja, das Wasser musste erstmal aus dem Brunnen geholt werden. Wenn der Herr Milch haben wollte, musste er erstmal Ziegen und Schafe melken. Das alles nach der Feldarbeit. Nach der Feldarbeit ist vor der Hausarbeit. Nach der Arbeit ist vor der Arbeit. Nach der Arbeit kommt eben nicht das Essen, sondern das Essen machen. Und dann stellt Jesus in Vers 9 eine weitere Frage und sagt, und bedankt er sich hinterher bei dem Knecht dafür, dass dieser getan hat, was ihm aufgetragen war? Und die implizierte Antwort, das ist eine rhetorische Frage, die Jesus stellt, die implizierte Antwort ist nein, das macht der Herr nicht. Und das ist so offensichtlich, dass er es nicht macht, dass wir hier noch nicht mal eine Antwort im Text haben. Die erste Frage, die Jesus in Vers 7 stellt, die beantwortet er im Prinzip in Vers 8, aber hier in Vers 9 überhaupt keine Antwort, weil es so offensichtlich ist, nein, ein Herr muss sich nicht bei seinem Knecht bedanken. Warum nicht? Weil er einfach nur seine Pflicht erledigt hat. Der Knecht ist immer in der Schuld zu dienen, der Herr ist niemals in der Schuld zu danken. Und bis hierhin ist eigentlich alles klar. Und ich kann mir vorstellen, wenn während Jesus dieses Gleichnis erzählt, die 12 Jünger sitzen da oder stehen, wie auch immer, und sie nicken und sagen, genau Jesus, genau so läuft das. Ja? Nach der Feldarbeit ist vor der Hausarbeit, nach der Arbeit ist für einen Knecht vor der Arbeit. Das stimmt, Jesus. Und ja, Jesus, es gibt keinen Dank für das Befohlene. Genauso läuft das. Und wahrscheinlich denken die Jünger in diesem Moment immer noch, ey, das wär wirklich so schön, einen Knecht zu haben, einen Sklaven zu haben, der all die Arbeit für uns erledigt. Und schaut mal, jetzt dreht Jesus den Spieß um in Vers 10. Das ist der entscheidende Moment in diesem Gleichnis. Jetzt wendet Jesus das Gleichnis auf die Jünger an, aber jetzt haben sie nicht einen Knecht, sondern sie sind die Knechte. Schaut mal in Vers 10. Wenn ihr also Jesus macht das ganz geschickt. Er sagt erstmal, angenommen, einer von euch hat einen Knecht und sie denken, es ist schön, einen Knecht zu haben. Am Ende sagt Jesus, ihr seid die Knechte. Wenn ihr also alles getan habt, was euch aufgetragen war, dann sollt auch ihr sagen, wir sind Diener, ist das gleiche Wort, Sklave eigentlich. Wir sind Diener, weiter nichts. Wir haben nur unsere Pflicht getan. Jesus dreht den Spieß um und sagt, es geht nicht darum, einen Diener zu haben. Es geht darum, ein Diener zu sein. Und aus diesem Text ergeben sich drei Anwendungen für uns. Ich bin heute zuerst einmal durch den Text gegangen, die Anwendungen kommen jetzt. Und ich möchte diese Anwendung mal für uns als Fragen formulieren. Als Fragen zur Selbstreflexion. Wie ist das bei dir? Weil diese Fragen können wir jetzt heute nicht im Kollektiv beantworten. Diese Frage musst du für dich persönlich beantworten. Die erste Frage lautet, verstehst du dich selbst als Diener?
verstehst du dich selbst als Diener? Ich lese nochmal Vers 10. Jesus sagt, wenn ihr also alles getan habt, was euch aufgetragen war, dann sollt auch ihr sagen, wir sind Diener, weiter nichts. Ihr Lieben, das ist das Fazit dieses Gleichnisses. Und das ist etwas, was wir vor Augen haben müssen. Wir sind Diener. Schaut mal, es gibt einen großen Unterschied zwischen einem Dienst zu tun und von der ganzen Haltung Diener zu sein. Das ist ein Riesenunterschied. Du kannst theoretisch in der Gemeinde einen Dienst haben, dann hast du etwas auf deiner Liste, was du abhaken kannst. Aber das heißt noch lange nicht, dass du von deinem ganzen Wesen her, von deiner ganzen Haltung Diener bist. Ein Dienst zu tun heißt noch nicht, ein Diener zu sein. Aber wenn man ein Diener ist, wird man noch immer einen Dienst tun. Niemand ist theoretisch Diener. Aber die Frage, die sich uns heute stellen muss, die Jesus uns stellen möchte, die Jesus dir persönlich stellen möchte, ist, bist du von deinem ganzen Herzen Diener? Von deiner ganzen Haltung bist du Diener? Bist du ein Knecht? Ihr Lieben, das ist etwas, was mir immer wichtiger wird. Ihr Lieben, wir gehören nicht zu Jesus, wir gehören Jesus. Wenn er der Herr ist, dann sind wir seine Knechte. Und wenn er der Herr ist, dann dienen wir. Am kommenden Sonntag, wie gesagt, predigt Heinrich über Jesus, das Vorbild des Dienstes. Deswegen möchte ich hier an dieser Stelle nicht so viel vorwegnehmen. Aber Jesus war ein Diener durch und durch. Und er ist es immer noch, weil er setzt sich immer noch für uns ein im Himmel. Und an keinem anderen sehen wir deutlicher, was es bedeutet, Diener von ganzem Herzen zu sein. Und wenn wir jetzt sagen, wir sind Nachfolger Jesu, das bedeutet ja auch Nachahmer Jesu, und wir nicht Diener sind, dann ist das ein Widerspruch. Schaut mal, wenn wir zu Jesus kommen, dann gibt er uns nicht eine Krone. Wenn wir zu Jesus kommen, als wir uns bekehrt haben und ihm gesagt haben, Herr, komm du in mein Leben, vergib du mir meine Sünden, ich habe erkannt, was du für mich am Kreuz getan hast, komm in mein Leben, rette mich, sei du jetzt mein Herr. In dem Moment, ihr Lieben, gibt uns Jesus keine Krone, er gibt uns einen Lappen, bildlich gesprochen. Ach, du willst mir folgen, ich gebe dir einen Lappen. Du bist jetzt mein Diener und mein Herr. Diene bis an dein Lebensende. Der Lappen, den Jesus uns gibt, ist am Anfang noch ganz weiß. Aber ich wünsche es mir für dich und für mich, dass wir am Ende einen ganz gebrauchten Lappen Jesus zurückgeben. Gesagt haben, Herr, du hast mir Gaben gegeben, du hast mir Möglichkeiten gegeben, du hast mich in deinen Dienst berufen und ich will treu sein bis zum Ende. Und dann gebe ich dir einen benutzten Lappen zurück. Wir sind Diener, ihr Lieben, weiter nichts. Aber kann es sein, dass wir hier manchmal in die Gemeinde kommen und so gerne wollen, dass Menschen uns dienen und sogar darauf achten, ach, der hat mich nicht begrüßt. Guck mal, ich bin hier im Raum, die nehme ich noch nicht mal wahr. Und wir haben so schnell einen Fokus auf uns. Manchmal kommen wir vielleicht sogar hierhin und wir fühlen uns so ein bisschen überlegen. Vielleicht, weil wir gewisse Dienste tun, weil man uns öfter auf der Bühne sieht und wir sehen die anderen und wir entwickeln einen Stolz. Man kann ja sogar stolz sein auf seine Dienste, paradoxerweise. Aber das kann leider passieren, weil unser Herz so trügerisch ist. Und ich möchte uns da heute auch wirklich diese Frage mitgeben, die Jesus uns stellt, die Jesus dir stellt. Verstehst du dich selbst vor allen Dingen als Diener? Der Text stellt uns noch weitere Fragen. Die zweite Frage, die wir uns anschauen, ist, dienst du zu Jesu Bedingungen? Schaut mal, Jesus beschreibt das Leben eines Knechtes. Ich lese nochmal die Verse 7 und 8. Wenn dieser Knecht vom Feld heimkommt, wird dann sein Herr etwa als erstes zu ihm sagen, komm, setz dich zu Tisch. Wird er nicht viel mehr sagen, mach mir das Abendessen, binde dir einen Schurz um und bediene mich. Wenn ich mit Essen und Trinken fertig bin, dann kannst auch du essen und trinken. Ich denke, Jesus macht hier in diesen Versen einen Punkt ganz, ganz deutlich. Nicht der Knecht legt die Bedingungen fest, sondern der Herr legt die Bedingungen fest. Nicht der Knecht entscheidet, wann er Pause macht. Nicht der Knecht entscheidet, wann die Arbeit vorbei ist. Nicht der Knecht entscheidet, wann er was macht, wo er was macht, mit wem er was macht. Das entscheidet einzig und allein der Herr. Und ich glaube, wir müssen wieder ein neues Verständnis dafür bekommen, was es bedeutet, dass Jesus der Herr ist. Er ist der Herr. Und was sagt das, was bedeutet das in Bezug auf unseren Dienst? Schaut mal, wenn wir Diener sind und er der Herr, dann stellen wir doch keine Bedingungen. dann stellen wir keine Bedingungen. Was bedeutet das praktisch? Vielleicht sagst du jetzt, ich brauche das nochmal ein bisschen griffiger. Was meinst du damit? Mehrere Aspekte. Einmal, wir legen nicht die Art des Dienstes fest. Wenn Jesus sagt, ich bin der Herr, du bist der Diener, dann sage ich nicht, Jesus, das und das bin ich bereit für dich zu tun, aber das und das nicht. Wenn er der Herr ist, dann entscheidet er auch, was wir machen, welche Art des Dienstes wir tun. In meinem Leben gab es immer eine Liste. Ich bin hier in der Gemeinde aufgewachsen. Ich durfte hier in der Gemeinde vor etwa 20 Jahren durfte ich mich hier taufen lassen. Und ich hatte am Anfang schon den Wunsch, Gott zu dienen. Ich habe aber eine Liste für mich gehabt, welche Dinge ich auf keinen Fall machen werde. Ich habe gesagt, Gott, ich will dienen, ich will nur nicht predigen, das werde ich nicht tun. Habe ich wirklich gesagt. Und ich hatte sogar Angst davor. Und ich habe dann in der Technik angefangen oder in der evangelistischen Kinderstunde mal reingeschaut, so ganz am Anfang. Ich wollte dem Herrn dienen, aber ich wollte entscheiden, wo ich diene und wo ich nicht diene. Dann irgendwann haben mich unsere Teenagerleiter, damals der Andreas Behmert, die haben uns mitgenommen ans Bibelseminar Bonn. Da lief die Abendschule, Predigtlehre mit Heinrich Derksen. Und ich saß da, ich glaube, ich wusste nicht, was ich da soll. Ne? Ich will ja alles nur nicht predigen. Und Heinrich sagt einen Satz. Er sagt, wenn Gott dich begabt hat zu predigen, dann musst du. Und in dem Moment dachte ich nur, hoffentlich hat Gott mich nicht begabt. Hoffentlich nicht. Ich will die Geschichte kurz machen, nicht weiter auf die Berufung eingehen, aber Jesus hat mich berufen und ich musste erkennen, er entscheidet, wo ich diene und wo ich nicht diene. Bei mir war es, ich wollte nicht ins Rampenlicht, ich wollte nicht hinter die Kanzel. Ich wollte lieber im Hintergrund sein. Und Jesus sagt, ich entscheide, nicht du. Ich will dich hinter der Kanzel haben. Bei dir ist es vielleicht andersrum. Vielleicht machst du irgendwas im Hintergrund und du willst so gerne Leiter sein. Du willst so gerne einen Dienst tun, wo man dich sieht. Und gewisse Dinge sind dir vielleicht dann nicht wichtig genug, weil sie so sehr im Hintergrund sind. Du willst eigentlich was anderes tun. Und strebst vielleicht sogar nach Anerkennung von Menschen. Jesus sagt, ich entscheide, wo du dienst und wo du nicht dienst. Und wenn du mir folgst, bist du immer an der richtigen Stelle. Weil ich will dich da haben, wo ich es will. Und dahin führe ich dich auch. Die Frage, die wir uns damit heute stellen müssen, ist, gibt es in unserem Kopf eine Liste, wo wir sagen, das wäre ich bereit für Jesus zu tun, aber das nicht. Ja, dann entscheiden wir, was wir machen und was wir nicht machen. Wie zeigt sich das noch, dass Jesus die Bedingungen festlegt und nicht wir? Wir legen nicht die Intensität und die Dauer unseres Dienstes fest. Herr, ich diene dir, aber ich lege mich nur für 3 Monate fest. Und ich diene dir nur 2 Stunden die Woche, weil, Herr, ich brauche auch sowas wie eine Work-Life-Dienst-Balance. Ja, 2 Stunden in der Woche, Herr, also da kann die Gemeinde auch dankbar sein, dass ich das für die Gemeinde investiere, ehrenamtlich, 2 Stunden meines Lebens pro Woche, rechne das mal aufs Jahr hoch. Aber meine Hobbys, die brauchen eben auch noch ihren Platz, dafür brauche ich auch noch genug Zeit. Dann entscheide ich, wie viel ich bereit bin zu dienen und wie viel nicht, oder? Damit wir uns nicht falsch verstehen, ich denke schon, dass es eine Unausgewogenheit geben kann. 20 Dienste in der Gemeinde zu tun und die eigene Familie wird völlig vernachlässigt. Sowas kann es geben. Davon rede ich jetzt nicht, damit wir uns nicht falsch verstehen. Aber ich rede von Opferbereitschaft. Bin ich grundsätzlich bereit zu sagen, Herr, auch wenn es mal wehtut, auch wenn es mal wirklich ein Opfer ist, ich diene dir. Schau mal, wenn ich mir das Leben von Paulus anschaue, da gab es keine Work-Life-Dienst-Balance. Apostelgeschichte 20, Vers 24, einer meiner Lieblingsverse. Paulus sagt, aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich vom Herrn Jesus empfangen habe, das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Ihr Lieben, Paulus sagt hier in der Bibel, es geht nicht um mein Wohlergehen. Es geht nicht darum, Hauptsache ich finde noch ein bisschen Zeit für mich. Es geht darum, dass ich mich reinhänge. Mir geht es nicht um meine Gesundheit noch nicht mal. Ich achte mein ganzes Leben nicht der Rede wert. Ich will nur den Dienst vollenden, den Gott mir gegeben hat. Er hat verstanden, dass Jesus der Herr ist. Und wenn Jesus die Bedingungen festlegt, dann lege ich sie nicht fest. 2 Stunden bin ich dir bereit zu geben. Herr, was ist, wenn der Herr dich massiver gebrauchen möchte? Ja, also auch in Bezug auf Intensität und Dauer. Nicht wir legen den Ort des Dienstes fest. Ja, in Ostheim bin ich bereit zu dienen, aber nicht in Frechen und Leverkusen. Das ist mir alles zu klein. In Ostheim ist die große Bühne. Nicht wir legen fest, mit welchen Mitarbeitern wir arbeiten und mit welchen nicht. Ah, der passt mir nicht, mit dem diene ich nicht. Wenn Jesus der Herr ist, gelten seine Bedingungen. Nicht wir legen die Rahmenbedingungen fest. Ja, es gibt Rahmenbedingungen im Dienst, die sind wunderbar und in den Zeiten können wir auch wirklich Gott danken. Ja, dass wir vielleicht viel Ermutigung bekommen, dass wir mit Leuten zusammen dienen, wo die Chemie stimmt, dass die ganzen Rahmenbedingungen wunderbar sind, das ist schön. Aber bin ich auch bereit, unter nicht so optimalen Rahmenbedingungen zu dienen? Ich habe hier 2012 in der Gemeinde angefangen, damals noch nicht als Pastor. Ich kam aus dem Studium aus Amerika und wurde hier eingestellt in der Gemeinde. Und ich kam an und hier gab es kein Büro für mich. War kein Büro gerade frei. Und da musste ich mir immer so einen Platz suchen, wo ich arbeite, auch mal unter dem Dach da hinten. Und ich habe gemerkt, mich hat das gewurmt. Ja, ich komme aus dem kaufmännischen Bereich, da war immer alles schön, das Büro, alles organisiert. Jetzt komme ich hier in die Gemeinde und damals, also ich muss sagen, heute habe ich ein ganz tolles Büro und bin total dankbar. Aber damals kam ich hier an und es gab kein Büro für mich und es hat mich gewurmt. Und damals hat Gott durch eine Predigt sehr deutlich zu mir gesprochen und gesagt, André, reg dich nicht darüber auf. Ich will dir einfach eine Lektion beibringen, du dienst mir unter meinen Bedingungen. Egal, was die Rahmenbedingungen sind. Anderen geht es übrigens viel schlechter. Guck mal, was du hier alles hast. Und das war für mich eine wichtige Lektion, zu lernen, ich will zu Jesu Bedingungen dienen, nicht zu meinen. Nach einer Predigt steht der Pastor an der Tür und verabschiedet sich von den Gottesdienstbesuchern. Das ist ja heute auch noch in den Landeskirchen häufig so, dass der Pastor bzw. der Pfarrer an der Tür steht. Hier geht es um eine Gemeinde in Amerika. Der Pastor steht an der Tür, verabschiedet alle Gottesdienstbesucher und da kommt ein Mann aus der Gemeinde zu ihm und sagt, Pastor, vielen Dank für die Predigt. Meine Antwort ist ja, was ist die Frage? Der Pastor guckt zum ersten Mal, was meint er damit? Meine Antwort ist ja, was ist die Frage? Bedankt sich verlegen, konnte das nicht einordnen. Nächsten Sonntag das Gleiche, der Pastor hat gepredigt, steht an der Tür und verabschiedet sich von allen Leuten. Wieder kommt dieser gleiche Mann zu ihm und sagt, Pastor, vielen Dank für Ihre Predigt. Meine Antwort ist ja, was ist Ihre Frage? Der Pastor sagt, ja, danke für die Ermutigung. Am dritten Sonntag dasselbe, der Mann kommt wieder auf den Pastor zu und sagt, Pastor, danke auch für diese Predigt. Sie sollen wissen, meine Antwort ist ja, was ist Ihre Frage? Der Mann sagt, komm, lass uns mal, der Pastor sagt, lass uns mal in der Woche treffen auf einen Kaffee, was das mit Ihrer Frage zu tun hat und beziehungsweise mit Ihrer Antwort, die Sie mir schon vorab geben. Dann treffen die beiden sich am Mittwoch. Er sagt, warum sagen Sie das immer? Meine Antwort ist ja, was ist die Frage? Der Mann sagt, wissen Sie was, Pastor? Ich war drogensüchtig. Mein Leben war völlig kaputt. Ich habe so viel gesündigt, ich habe meine Frau betrogen. Dann komme ich hier in die Gemeinde und höre das Evangelium durch ihre Predigt. Ich höre davon, dass es Rettung gibt, dass Jesus meine Sünden komplett vergeben möchte. Und ich habe das an dem Sonntag angenommen. Jesus hat meine Sünden vergeben, er hat aus mir einen neuen Menschen gemacht. Sie können meine Frau fragen, er hat mich frei gemacht. Und jetzt will ich ihm dienen mit meinem ganzen Leben. Deswegen komme ich jeden Sonntag zu ihm und sage schon mal vorab, meine Antwort ist ja. Was ist Ihre Frage? Brauchen Sie mich um 2 Uhr nachts für ein Seelsorgespräch? Ich bin dabei. Kann ich hier die Klos putzen? Meine Antwort ist ja. Ihr Lieben, darum geht es doch. Wenn wir erkennen, was Jesus für uns getan hat, wenn wir das Evangelium verstehen, er ist der Herr, wir sind Knechte, dann gelten seine Bedingungen. Dann sagen wir ihm, Herr, meine Antwort ist ja. Denn du hast mir alles gegeben, du hast mir das Leben gegeben, du hast mir meine Sünden vergeben. Ich bin gerne dein Knecht. Meine Antwort ist ja. Was ist deine Frage, Herr? Genau zu dieser Haltung möchte ich dich heute einladen. Dass du dich selber nochmal hinterfragst, bist du bereit, zu deinen eigenen Bedingungen zu dienen? Oder sagst du, Herr, meine Antwort ist ja. Was ist deine Frage? Wo willst du mich haben? Wie Jesaja sagt, hier bin ich. Sende mich. Egal, wo du mich haben willst, egal, wie viel Zeit damit verbunden ist, egal, mit wem ich diene, egal, unter welchen Umständen ich diene, meine Antwort ist ja. Ich bin gerne dein Diener. Wir kommen zur dritten und zur letzten Frage. Erwartest du ein Dankeschön? Ich lese nochmal die Verse 9 und 10. Und bedankt er sich hinterher bei dem Knecht dafür, dass dieser getan hat, was ihm aufgetragen war? Wenn ihr also alles getan habt, was euch aufgetragen war, dann sollt auch ihr sagen, wir sind Diener, weiter nichts. Wir haben nur unsere Pflicht getan. Den Punkt, den Jesus hier machen will, der Punkt ist folgender. Der Herr muss sich nicht bedanken, weil der Knecht nur seine Pflicht erledigt hat. Vielleicht kennt ihr das auch. Ich bedanke mich schon mal bei gewissen Personen, auch bei Berufsgruppen, bei gewissen Berufsgruppen. Ich sage, danke, dass Sie das gemacht haben. Und da kommt die Antwort, das ist mein Job. Vielleicht habt ihr auch schon mal ähnliche Begegnungen gehabt. Was die Menschen damit sagen, ist, Ich mache es so oder so, weil es ist meine Pflicht. Deswegen mache ich es. Du musst im Prinzip nicht Danke sagen, auch wenn es nett ist. Und so möchte dieser Text uns vor Augen führen, dass auch wir eine Pflicht haben und dann noch nicht mal unbedingt ein Dankeschön für erwarten müssen. Ich spreche gleich nochmal über die andere Seite und Daniel predigt ja auch über den Lohn, den ein Diener kommt. Die andere Seite gibt es auch. Aber Paulus hat, war sich seiner Pflicht so bewusst, schaut man 1. Korinther 9, die Verse 16 und 17. Mein Ruhm besteht ja nicht darin, dass ich das Evangelium verkünde, denn das ist schließlich eine Verpflichtung, der ich nicht ausweichen kann. Wehe mir, wenn ich es nicht erfülle. Hätte ich diese Aufgabe aus eigenem Antrieb übernommen, könnte ich einen Lohn dafür erwarten. Ich habe sie aber nicht auserwählt, sie ist mir übertragen worden. Gott hat mir die Aufgabe anvertraut, seine Botschaft zu verkünden. Und dieser Paulus, der sich seiner eigenen Verpflichtung so bewusst war, der schreibt auch den Thessalonichern beispielsweise, ihr habt euch bekehrt, um Gott zu dienen. Das ist eine Verpflichtung, die wir haben. Der Dienst für Gott, ja, er ist Privileg, aber er ist immer Privileg und Verpflichtung zugleich. Wir tun es aus Dankbarkeit, wir tun es aus Liebe zu ihm, aber auch aus Pflichtbewusstsein. Und schaut mal, wenn der Dienst unsere Pflicht ist, dann ist uns eigentlich niemand Dank schuldig. Ich möchte euch mal heute zwei Briefe vorlesen, die ich nie bekommen habe. Der erste Brief ist von der Polizei. Ich lese ihn einmal vor. Da heißt es: Sehr geehrter Herr Tös, mit diesem Schreiben möchten wir Sie darüber informieren, dass wir eine Meldung aus Flensburg erhalten haben. Demnach sind Sie seit Ihrem Motorradunfall im Jahr 2002 immer über Grün gefahren. Dieses einwandfreie Verkehrsverhalten wissen wir zu honorieren. Wir danken Ihnen sehr herzlich für Ihr vorbildliches Verhalten im Straßenverkehr. In tiefer Verbundenheit, Ihre Polizei, Ihr Freund und Helfer. Diesen Brief habe ich nie bekommen. Warum nicht? Es gibt noch einen Brief, den ich euch mal vorlesen möchte. Der kommt von der Bundeskanzlerin, von oberster Stelle. Liebes Ehepaar Caroline und André Tövs, mit diesem Schreiben möchte ich mich als Ihre Bundeskanzlerin ausdrücklich für Ihr hingegebenes Engagement als Eltern Ihrer 4 Kinder bedanken. Ich bedanke mich bei Ihnen, Frau Tövs, dass Sie die Kinder erziehen und mütterlich für sie sorgen. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Tövs, dass Sie das notwendige Geld verdienen, um Ihre Familie über die Runden zu bringen. Berlin weiß Ihre Hingabe als Eltern zu schätzen. Hochachtungsvoll, Ihre Bundeskanzlerin, in Klammern die Mutti. Dieses Schreiben habe ich nie erhalten. Dabei hängen wir uns rein, würde ich mal sagen, in die Erziehung. Aber ich glaube, wir werden dieses Schreiben auch nie bekommen. Warum nicht? Warum wird sich die Polizei nie bei uns bedanken, dass wir immer über Grün fahren? Warum wird sich die Regierung nie bei uns bedanken, dass wir unsere Kinder erziehen? Der Punkt ist doch, es ist unsere Pflicht. Es ist unsere Pflicht und für das, was Verpflichtung ist, muss man sich nicht bedanken. Kann es sein, dass du manchmal deinen Dienst vom Dank der anderen abhängig machst? Vielleicht bist du sogar momentan richtig frustriert, weil nie jemand deinen Dienst sieht. Und es nagt an dir. Weißt du, ich möchte dir weiterhelfen, indem du von dir selbst wegschaust. Lebe nicht in dieser Erwartungshaltung. Es gibt den Ausblick, und das hören wir in der 4. Predigt unserer Reihe, Gott wird uns belohnen. Aber eigentlich ist selbst er uns kein Dank schuldig. Es ist Gnade, dass er uns belohnt. Jetzt sagst du vielleicht, okay, aber André, wie ist das genau zu verstehen? Am letzten Sonntag, als der Willi Risto hier war, unser Gastmusiker, hast du am Ende der Predigt, beziehungsweise am Ende des Gottesdienstes, dich bei ihm bedankt. Gut, dass du die Frage stellst, darauf will ich auch eingehen. Ich denke, dass wir uns immer bei anderen bedanken sollten für das, was sie tun. Und ich wünsche es mir, dass wir hier auch in der Gemeinde eine Kultur haben, dass wir auch mal nach dem Gottesdienst auf die Musiker zugehen und sagen, danke, dass ihr das heute gemacht habt. Aber nicht nur auf die Musiker, sondern auch auf die Techniker, Ordner und all die, die im Hintergrund arbeiten, dass wir mal auf unsere Putzfrau Irina Schneider zugehen und sagen, danke, dass du das machst hier, Woche für Woche, so treu. Das ist wichtig, das macht auch Paulus in Römer 16. Da bedankt er sich bei all den Mitarbeitern. Hier geht es um mich, um meine Haltung. Ich sollte meinen Dienst tun und nicht Dank erwarten. Aber wiederum sollte ich mich gerne bei anderen bedanken für das, was sie tun. Darum geht es. Ihr Lieben, ich möchte uns heute nochmal wirklich einladen, uns völlig in das Werk des Herrn zu schmeißen. Schaut mal, wenn wir erkennen, was er für uns getan hat, dann sollte unsere Antwort sein, Herr, ich nehme diesen Lappen und ich will dir dienen, weil du mir alles bedeutest. Ich möchte dich einladen, wenn du erkannt hast, dass du momentan nur für dich lebst, dass du nur auf dich schaust, was du bekommst, was du scheinbar verdienst und nicht bekommst, dann möchte ich dich heute einladen, neu zum Kreuz zu gehen und zu sagen, Herr, hier bin ich. Ich nehme den Lappen wieder in die Hand und ich diene dir, egal unter welchen Umständen. Ich liebe dich und das tue ich für dich. Weißt du, vielleicht sitzt du heute aber hier und hast dein Leben noch nie Jesus übergeben. Vielleicht hast du festgestellt im Laufe der Predigt, du lebst nur für dich, für deine Wünsche, deine eigene Lebensausrichtung zählt. Wenn du heute dein Leben Jesus übergeben möchtest, weil du erkannt hast, was er eigentlich für dich getan hat, dann lade ich dich ein, gerne nach dem Gottesdienst einfach zurückzubleiben und mit uns das Gespräch zu führen. Amen.